Ich gehe schon fast so weit zu sagen, dass das Dritte Weltkrieg Potenzial hat, weil nämlich die beiden großen Supermächte, die wir haben im Moment, China und USA, beide involviert sein werden in einem solchen Krieg. Praktisch alles, was sie sich in den letzten 30, 40 Jahren aufgebaut haben, an Wirtschaft, Macht, würde durch diese Sanktionen und durch diesen Krieg zum größten Teil wieder zunichte gemacht. Also das wäre für China Harakiri, wenn sie das machen würden.
Was kommt da jetzt aus China auf den Westen zu, speziell auf die USA, aber auch natürlich auf uns in Europa?
Das große Pfand der Amerikaner sind ja die Chips. Wenn sie sagen, wir können euch davon abschneiden von der Chipzufuhr. Das ist der große Trumpf der Amerikaner, während die Chinesen haben das Trumpf der seltenen Erden. Wenn aber die Amerikaner dieses Trumpf der Chips nicht mehr haben, dann verschiebt sich auch so die geostrategische Situation zwischen diesen beiden Großmächten.
Was sollte Europa daraus lernen? Weil man hat ja oft das Gefühl, nur weil man jetzt im Wohlstand lebt und das Leben als Wirtschaftsnation kennt, wird es immer so bleiben.
Wir müssen eigentlich von China mittlerweile lernen. Das ist natürlich für viele ein ganz schlimmer Gedanke. Nachdem man vorher ja immer gesagt hat, die Chinesen kopieren uns. Wir sind in diesem Bereich auch in den nächsten Jahren noch von China abhängig, ob es uns gefällt oder nicht.
Ja, hallo Wolfgang. Du beschäftigst dich seit über 40 Jahren jetzt mit China. Ich möchte gleich mit dir vor allem über KI, die Chipindustrie in China sprechen. Und hier ist kürzlich etwas, ja, fast schon Revolutionäres passiert. Und zwar hat eine fast unscheinbare Frau das Mooresche Gesetz für tot erklärt. Und nun könnte sich der Wind in China völlig drehen. Kannst du dann nochmal vorne anfangen? Wer ist diese chinesische Chip Queen und was passiert da gerade in China?
Diese chinesische Chip Queen gehört zu dem inzwischen hier auch schon sehr bekannten Unternehmen Huawei, das ja vor fast 40 Jahren, ich glaube 87 war die Gründung von Huawei, von einem gewissen Herrn Ren Zhengfei. Und war anfangs wirklich eine kleine Bude und hat in der Telekom-Ausrüstungsindustrie gearbeitet, hat da kleine Produkte geliefert, hatte schwere erste Jahre hinter sich. Und wir kennen eigentlich Huawei nur als Lieferant von Handys, aber angefangen haben sie im Telekom-Ausrüstungssektor. Und ich weiß, ich war zum ersten Mal bei Huawei 2004. Kann ich mich noch erinnern, in Shenzhen, wo sie sitzen, also in dieser Millionenstadt im Süden Chinas, wo mittlerweile sehr viele Hightech-Unternehmen sind. Und ich war schon damals, 2004, begeistert von diesem Unternehmen. Also was da alles schon, der Campus von dem Unternehmen, das sah aus wie ein Campus einer der großen amerikanischen Universitäten, ob Stanford oder Harvard und so. Damals waren die aber noch relativ unbekannt. Natürlich, die Telekom-Unternehmen in Europa kannten das Unternehmen, aber sonst der normale Mensch kannte Huawei überhaupt nicht, weil er, wie gesagt, auch keine Endprodukte lieferte. Das mit den Handys kam ja erst dann ein paar Jahre später. Und dann wurde Huawei auch hier bekannt in Europa und auch in den USA. Aber weil Huawei so erfolgreich war, gerade auch im Telekom-Sektor, wurden die Amerikaner natürlich sehr aufmerksam auf dieses Unternehmen und haben versucht, sie sehr stark zu behindern. Zum Beispiel Huawei-Handys gibt es in den USA gar nicht mehr, kann man schon seit Jahren nicht mehr kaufen. Und sie versuchten auch, dann Huawei aus dem Telekommunikationsgeschäft rauszuhalten. Also das war die Strategie der Amerikaner. Sie könnten dadurch Huawei klein halten, was aber nicht gelungen ist bislang, weil Huawei eigentlich praktisch das Gegenteil eingetreten hat. Die haben gesagt, okay, wenn die uns so behandeln, dann müssen wir einfach noch innovativer werden und noch mehr uns engagieren, noch mehr investieren. Und das haben sie getan. Und deswegen sind sie mittlerweile im Telekom-Bereich, also 5G und jetzt auch in dem beginnenden 6G, mitführend in der Welt. Das haben die Amerikaner dann letztendlich auch kapiert und versuchen nun, oder seit Jahren versuchen es China natürlich, Huawei zu unterbinden, indem sie ihnen die Chips nicht mehr liefern, die Huawei braucht. China hat ein Chip-Problem. Sie haben bei weitem nicht die guten, hochwertigen Chips, die halt die Amerikaner haben und vor allem nicht die Taiwanesen, TSMC. Und deswegen hat ja, das wurde schon unter Biden so gemacht, hat er erlassen, dass keine hochwertigen Chips mehr an China und damit auch nicht an Huawei geliefert werden. Und Das hat nun natürlich Huawei auf den Plan gerufen, gesagt, wir müssen eben dann diese Chips selber produzieren. Und das tun sie im, so ein bisschen klammheimlich. Man weiß nicht so genau, wie weit Huawei inzwischen ist. Aber der Auftritt von Frau He letzte Woche in Shanghai, wo sie das praktisch das Ende, wie du gesagt hast, des Mooreschen Gesetzes verkündet hat, war natürlich ein Weckruf. Oder viele sind dann in der Chipbranche erwacht und dann, was ist da los? Was haben die vor? Und was sie da verkündet hat, ist schon, wäre eine Revolution. Also das nicht mehr immer nur die Chips kleiner machen, wir sind ja jetzt schon bei 2 Nanometer und noch unter 2 Nanometer, sondern ein anderes technologisches Verfahren, was sie Tau nennt, nach dem griechischen Buchstaben T, also T wie Zeit. Und die Frage ist natürlich, wenn Huawei mit sowas an die Öffentlichkeit geht, dann sind die schon relativ weit und sich sicher, dass sie da gut sind. Also das ist nicht so mal ein Versuchsballon gestartet, mal gucken, sondern sie sind sich sicher, dass sie da vielleicht die Chipproduktion revolutionieren könnten.
Ja, vor allem stellt man sich ja die Frage, wie konnte das vermeintlich so schnell, so plötzlich passieren, dass Huawei derart hinterherkommt? Und du hast was sehr Interessantes geschrieben, und zwar, dass Shenzhen Fei, also der Huawei-Gründer, schon seit 16 Jahren damit plant. Also kannst du das mal näher erläutern, was es mit diesem tatsächlich ja doch sehr langfristigen Plan auf sich hat?
Der Ren ist ein Visionär, der schon viele Dinge sehr frühzeitig vorausgesagt hat. Und er hat natürlich auch sehr viel in F&E investiert. Und ich denke, das ist ein ganz, ganz wichtiger Grund, dass F&E, Forschung und Entwicklung, für Huawei immer sehr zentral war. Es gibt ja immer so die große Zahl von 100.000 Forschern, die F&E-Leute, die bei Huawei sind. Das ist in etwa so die richtige Zahl. Also ungefähr die Hälfte, die Hälfte der Huawei-Beschäftigten, die über 200.000 inzwischen sind, sind in F&E. Also er hat sehr, sehr früh und sehr intensiv auf F&E gesetzt. Und da, es gibt das F&E-Zentrum von Huawei, das ist in der Nähe von Shenzhen, so 20, 30 Kilometer weg in Dongguan. Irre, ich war da mal und das sind praktisch alle europäischen Universitätsstädte nachgebildet, in denen die Forscher von Huawei arbeiten. Also du kommst da hin und siehst da plötzlich Heidelberg oder Prag oder Fontainebleau und so. Also es ist irre. Also ich will nur sagen, sehr früh auf Innovation gesetzt und sehr früh natürlich auch erkannt, dass man dafür viel Geld investieren muss und sehr viele Leute braucht.
Ja, vor allem haben sie ja auch, beziehungsweise der Huawei-Gründer, fast schon paranoid vorhergesehen, dass es sein könnte, dass die USA sie vielleicht irgendwann auch von der Zulieferung der wesentlichen Teile aus Taiwan beispielsweise mit abschneidet. Also das zeigt ja auch schon dieses enorm langfristige Denken hinter Huaweis Strategie. Und hast du hier vielleicht zunächst nochmal so einen Überblick, bevor wir da so ein bisschen auch auf die Geschichte dessen tiefer eingehen? Also es wurden jetzt neue Chips angekündigt für Herbst, die nochmal einiges verändern sollen. Bis 2031 sollen jetzt 1,4 Nanometer Chips im Dichteäquivalenz fertiggestellt werden. Also vielleicht erstmal nochmal so ein Überblick, was kommt da jetzt aus China auf den Westen zu, speziell auf die USA, aber auch natürlich auf uns in Europa.
Wenn das so eintritt, also wenn die Strategie von Huawei aufgeht, dass sie bis 2031 eben in diese Dimension vorstoßen, wo TSMC schon ist oder auch hingehen will, dann hat das eine ganz große strategische Wirkung, weil das große Pfand der Amerikaner sind ja die Chips. Wenn sie sagen, wir können euch davon abschneiden von der Chipzufuhr. Das ist der große Trumpf der Amerikaner, während die Chinesen haben das Trumpf der seltenen Erden. Wenn aber die Amerikaner dieses Trumpf der Chips nicht mehr haben, dann verschiebt sich auch so die geostrategische Situation zwischen diesen beiden Großmächten. Also dann ist auch nicht mehr dieses Gleichgewicht da. Die neutralisieren sich ja gerade, die Amerikaner und die USA. Die einen sagen, du kriegst meine Chips nicht mehr, und die anderen sagen, du kriegst meine seltenen Erden nicht mehr. Das war ja auch deswegen das etwas ja, harmonische Treffen von Xi Jinping und Trump vor ein paar Wochen. Sie beide haben erkannt, dass sie sich gegenseitig irgendwie brauchen. Aber wenn dann der Chip als Trumpf wegfällt, dann heißt das eindeutig ein Vorteil für China.
Was hier auch super interessant ist, du beschreibst das ja auch in deinem letzten Buch, der Tech-Krieg, also wie elementar die Chipindustrie im Wesentlichen für die gesamte Weltwirtschaft mittlerweile ist. Und mich interessiert mit dir nochmal so ein bisschen der Blick in die Vergangenheit, weil die USA waren ja im Wesentlichen die Entdecker der Chips, wenn man so will. Also der Name Silicon Valley, der kommt ja auch nicht von ungefähr. Was ist da überhaupt passiert? Also dass das wichtigste Unternehmen der Chipindustrie, TSMC, auf Taiwan sitzt und man im Westen im Wesentlichen komplett abhängig ist von Taiwan und auch, da werden wir sicher auch noch mal drauf zu sprechen kommen, von den Rohstoffen, die aus China kommen.
Eigentlich sind die Amerikaner schuld, dass die so stark geworden sind, weil wir erinnern uns, damals waren die großen amerikanischen Chipfirmen Intel und Texas Instruments und die wollten alle diese einfachen Chips gar nicht produzieren und dann sagte der Gründer von TSMC, ja, dann machen wir das. Und so ist eigentlich, ich kann jetzt gar nicht mehr genau sagen, wann das war, die Chipindustrie auf Taiwan entstanden. Und da hat sich mit TSMC eine Riesenfirma entwickelt, die einfach unschlagbar inzwischen geworden ist. Die amerikanische Chipindustrie, ob Intel oder Texas Instruments, das ist ja nur, gibt's die überhaupt noch, sind gar nicht mehr. Deswegen müssen ja TSMC-Fabriken jetzt in Arizona oder in den USA gebaut werden. Also das ist absolut dominant sind die Taiwanesen und zum Teil auch die Südkoreaner. Die darf man nicht vergessen in diesem Spiel.
Ja, du hast auch in deinem Buch K.T. Lee in Taiwan mit Ludwig Erhard verglichen, also der Vater des taiwanesischen Wirtschaftswunders. Kannst du da vielleicht nochmal einen Überblick darüber geben, wie kam es überhaupt dazu, dass Taiwan einen derartigen Aufstieg hingelegt hat mit TSMC? Federführend natürlich, also wer war dieser Mann und wie hat man es geschafft, Taiwan so zur Hightech-Nation aufzubauen?
Ja, Taiwan war ja zu meiner Zeit vor 40 Jahren, als ich da anfing, mich mit China zu beschäftigen, ja, ein Billiglohnland. Es war praktisch, sie haben all das billige Schuhe produziert, sie haben billige Klamotten, Spargel aus Taiwan in Dosen und all so Zeug haben sie produziert und haben irgendwann gesagt, wie übrigens andere Länder in der Region, wir wollen auch in höherwertige Produkte gehen und wir wollen nicht nur von billigen Produkten abhängig sein und so hat sich das sukzessive entwickelt und in praktisch so den ähnlichen Weg gegangen wie auch Korea. Mein Korea war 1960 auf dem Niveau von Ghana, um das nur mal jetzt so einen Vergleich herzustellen. Und das waren ja die berühmten asiatischen Tigerländer, Taiwan, Korea, Singapur, die praktisch dann in den letzten 30, 40 Jahren zu Hightech-Nationen geworden sind, weil sie einfach auch politisch gesagt haben, wir wollen diesen Weg weg von Billiglohn zu Hightech gehen. Und das haben sie sehr konsequent alle getan und mit sehr viel Investitionen und auch mit sehr guter Ausbildung ihrer Leute.
Ja, du hast ja auch eine spannende Anekdote gebracht von der Entstehungsgeschichte so in etwa von TSMC und dass man dann auch die ganzen reichen Taiwanesen fast schon, ja, ihnen fast schon vorgegeben hat, ihr müsst hier wirklich investieren jetzt in TSMC. Keiner wird es wohl heute mehr bereuen, aber vielleicht kannst du da auch noch mal tiefer drauf eingehen, also wie beeindruckend das ja auch schon ist, dass, ich meine, 40.000 Mitarbeiter oder so in Taipei für TSMC nur arbeiten. Also das ist ja tatsächlich ein Wirtschaftswunder, was diese kleine Insel im Wesentlichen dort hingelegt hat. Also was waren die Strategien, die man genutzt hat, um das zu bewerkstelligen?
Naja, es war auch, du sagst ja Insel, wir kennen ja die geopolitische Situation. Taiwan wird ja von der Volksrepublik nicht erkannt. Im Gegenteil, sie wollen das ja wieder zurück ins Große Reich holen. Das heißt aber, es gibt in diesem Land auch einen sehr starken Selbsterhaltungstrieb. Und so. Wir wollen uns behaupten und wir müssen uns behaupten gegen dieses übermächtige China, der Volksrepublik. Und das hat schon so ein Wir-Gefühl erzeugt auf dieser Insel. Und die hat sich natürlich auch in den Wirtschaftsbereichen und in den Tech-Bereichen niedergeschlagen. Und es kommt natürlich auch dazu, dass viele Taiwanesen in den USA waren oder sind, dort studiert haben. Und viele sind wieder zurückgekommen auf die Insel und haben praktisch dieses Know-how, dass sie entweder an den Universitäten Amerikas, aber auch schon in den Hightech-Unternehmen der USA genannt haben, zurückgebracht nach Taiwan. Das ist natürlich auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Sehr interessant zum Beispiel, dass von Nvidia der Chef Jensen Huang ja auch ein Taiwanese ist. Und dann offensichtlich haben die auch so ein gewisses Gen, muss man fast sagen, ja.
Ja, also du hattest auch eine ganz interessante Anekdote gebracht, die vom TSMC-Gründer selbst stammt, und zwar, dass er sagte, wenn bei Intel oder in den USA eine Maschine ausfällt um 1 Uhr nachts, dann wartet man bis 9 Uhr morgens und dann wird sie repariert, und in Taiwan sitzt man schon um 2 Uhr dran. Ja, also diese Arbeitseinstellung, die wohl ja, dieser Arbeitsethos, der wohl noch stärker sein soll als auf dem Festland selbst in Taiwan. Und das ist natürlich eine spannende Begründung, die du gerade eben auch geliefert hast. Was mich interessiert, gerade auch deine wirtschaftliche und geopolitische Einschätzung natürlich, die Frage, die ich mir immer wieder stelle, wie kann das überhaupt sein, dass die USA darüber entscheiden können, ob TSMC jetzt nach China Chips liefern darf? Ich meine, du sagst ja selbst, die Insel, die 120 Kilometer oder so vom Festland entfernt. Wie kann das überhaupt sein, dass China nicht die Hand drüber hält, jetzt mal einfach gesagt, über Taiwan, dass die USA da überhaupt so eine Kontrolle ausüben können?
Der Arm der Amerikaner ist ziemlich lang, wie wir ja wissen. Also sie kann auch exterritoriale, oder er geht auch in andere Länder. Wir sehen das ja nicht nur bei Taiwan und bei den Chips aus Taiwan. Wir sehen das ja auch hier in Europa bei ASML, die große Chip-Produktionsfirma, die in den Niederlanden sitzt, die ja mit absolut Abstand Weltmarktführer ist. Die besten Maschinen für die Chip-Produktion kommen aus den Niederlanden von ASML. Und die Amerikaner haben ja auch den Niederländern so viel Druck gemacht, dass sie nicht mehr diese hochwertigen Maschinen nach China liefern. Also daran sieht man, wie stark der Einfluss der Amerikaner ist. Aber wie können die das schaffen, dass sie praktisch ein Unternehmen in einem fremden Land dazu zwingen, nicht mehr nach China zu liefern? Das ist etwas, was so im politischen Raum abspielt, da kann man nur ahnen, was die Amerikaner da für Druckmittel einsetzen. Also im Beispiel der Niederlande würde ich schon sagen, dass oder hört man, dass sie natürlich Druck auf die niederländische Regierung gemacht haben und sagen, naja, ihr seid zwar in der NATO Verbündete, aber ihr seid auch davon abhängig von unseren Geheimdienstinformationen. Wenn ihr die noch weiterhin haben wollt, dann müsst ihr vielleicht in dem Fall mit uns kooperieren und Druck auf ASML ausüben, vielleicht nicht. Also so sind ein paar Erklärungen. Ich glaube, die sind gar nicht so falsch. Und also auf jeden Fall, das Druckpotenzial der Amerikaner ist groß, auch exterritorial, also auf andere Länder auch.
Wenn du hier zuschaust, dann weißt du bereits, wie wertvoll es ist, immer am Puls der aktuellen Entwicklungen, KI-News, Updates und Trends zu sein. Das Problem ist jedoch, dass den meisten im Tagesgeschäft schlicht die Zeit fehlt. Viele schaffen es gar nicht, jedes dieser Videos zu schauen. Und die allerwenigsten haben wirklich so ein großartiges Rechercheteam im Hintergrund wie ich, welches den ganzen Tag nichts anderes tut, als die wichtigsten Updates herauszufiltern. Genau aus diesem Grund haben wir schon vor über einem Jahr den kostenfreien Everlast AI WhatsApp-Kanal ins Leben berufen. Dort erhältst du zu 100% kostenfrei jeden Tag die Updates aus den Bereichen KI, Robotik und Zukunft, die bereits heute darüber entscheiden, was morgen Realität ist. Über everlastwhatsapp.de kannst du jetzt kostenfrei, anonym und ohne Anmeldung beitreten. Also gehe jetzt einfach auf everlastwhatsapp.de oder suche einfach in deinen WhatsApp-Kanälen nach Everlast AI und tritt kostenfrei der Community bei für tägliche Updates direkt auf dein Handy, und damit zurück ins Video. Ich würde mit dir gerne mal so ein kleines Gedankenexperiment machen, da dieses Szenario ja vielmals genutzt wird. Ganze Bücher werden darüber geschrieben, was passiert, wenn ein Krieg ausbricht zwischen China und Taiwan. Was hätte das für Auswirkungen? Also nun mal angenommen, dieses Szenario würde tatsächlich eintreffen. Welche Auswirkungen hätte das auf die USA und auch auf uns in Europa?
Also für mich gravierende Auswirkungen. Also ich gehe schon fast so weit zu sagen, dass das Dritte Weltkrieg Potenzial hat, weil nämlich die beiden großen Supermächte, die wir haben im Moment, China und USA, beide involviert sein werden in einem solchen Krieg, und beide sind Atommächte. Also ich möchte jetzt nicht das apokalyptisch wirklich einen Atomkrieg, aber ich möchte das nicht ausschließen. Also und es wird Sanktionen gegen die gegen China geben in dem Fall, die viel, viel gravierender sein werden als die Sanktionen, die jetzt zum Beispiel gegen Russland infolge des Ukraine-Krieges ausgeführt werden. China wird da sanktioniert werden ohne Ende. Und das ist, macht mir auch ein bisschen Hoffnung, weil China sich das, also Volksrepublik China, nicht leisten kann. Praktisch alles, was sie sich in den letzten 30, 40 Jahren aufgebaut haben, an Wirtschaft, Macht, würde durch diese Sanktionen und durch diesen Krieg zum größten Teil wieder zunichte gemacht. Also das wäre für China Harakiri, wenn sie das machen würden. Das ist meine Meinung zu diesem Fall.
Also China kann sich das nicht leisten. Jetzt wird oftmals von einigen 2027 als möglicher Startpunkt genannt. Wie wahrscheinlich ist das? Also wie gesagt, es gibt ja Leute, die schreiben ganze Bücher darüber, prognostizieren alle möglichen Daten. Wie wahrscheinlich ist das wirklich?
Also ja, ich glaube, ich bin ein Anhänger der Theorie, dass das nicht der Fall sein wird. Wie du gesagt hast, es gibt Bücher und Prognosen von amerikanischen Militärs, von Journalisten, von Wissenschaftlern, die immer irgendwelche Daten in Raum schmeißen. Manche sind schon verstrichen, also aber viele haben gesagt, so 2025 wird es kommen, wir sind jetzt 2026, es ist nicht gekommen. Jetzt ist das große Datum 2027 und so. Und jetzt, es wird ja jedes Mal spekuliert, wenn, also zum Beispiel im Ukraine-Krieg hieß es ja auch, okay, wenn die Russen die Ukraine übernehmen können, okay, dann nehmen die Chinesen Taiwan ein. Oder jetzt auch im Iran-Krieg heißt es ja, naja, jetzt sind die Amerikaner gebunden da unten im Nahen Osten, verpulvern da ihre Waffen, das ist doch jetzt ein Freifahrtschein für die Chinesen, Taiwan anzugreifen, weil sie Amerikaner nicht mehr so stark sich im Indopazifik. Es ist im Falle der Ukraine nicht eingetreten. Also ich bin auch der Meinung, es wird im Falle des Iran-Krieges nicht eintreten. Also das sind für mich alles so apokalyptische Dinge. Ich glaube nicht daran. Natürlich ist es, wie gesagt, es ist eine Glaubenssache. Also wir wissen es alle nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob Xi Jinping weiß, ich glaube schon, dass er weiß, dass er in den nächsten Jahren China nicht angreifen wird. China hat einen langen Atem, auch in diesem Fall. Natürlich wollen sie gerne Taiwan wieder ins Heim, ins Reich holen, aber sie können warten.
Ja, das zeigt ja vor allem auch nochmal jedem, wie wesentlich diese Chipindustrie einfach mittlerweile für die gesamte Weltwirtschaft ist. Und das, was mich interessiert, du hattest auch in deinem Buch etwas sehr Interessantes erwähnt, und zwar das legendäre Made in China 2025 Programm, wonach man 2025 rund 70% der benötigten Chips in chinesischen Fabriken herstellen wollte. Doch dieses Ziel, das wurde wohl komplett verfehlt. Man kam irgendwie vielleicht bei 20% oder so raus. Wieso bekommt China das nicht hin? Also man würde jetzt meinen, es gibt Subventionen, Sondergleichen, man hat gute Leute vor Ort. Also wieso schafft man es in China nicht, diese Chips, oder hat es bis dato nicht geschafft, in dem Umfang auf dem Festland herzustellen?
Ja, du hast richtig gesagt, es wurde wahnsinnig viel Geld investiert. Das sind ja Milliarden, die der Staat da investiert in die Chipproduktion, in die Firmen. Es gibt auch genug Leute, die die Universitäten verlassen. Und es gibt auch genug Leute, die aus den USA zurückkommen in die Volksrepublik mit Know-how. Es wird ja auch versucht, aus Taiwan sind Leute rübergekommen in die Volksrepublik, in die Chipproduktion. Und trotzdem haben sie es nicht geschafft. Warum haben sie das nicht geschafft? Da habe ich zu wenig Einblicke in diese Industrie, aber ich glaube schon, dass die Chip-Produktion, Maschinen, die aus den Niederlanden von ASML kommen, das haben die Chinesen bis heute nicht hingekriegt, dieses Verfahren von ASML irgendwie nachzumachen oder in ähnlicher Qualität zu produzieren. Ich glaube, das ist der limitierende Faktor.
Ja, du hast es auch jetzt schon ein paar Mal den Namen fallen lassen, ASML, auch iMac, das kennen dann deutlich weniger schon die Forschungseinrichtungen in Belgien, die beide ja elementar für die globale Chipproduktion sind, mit Sitz in Europa. Kannst du vielleicht erstmal, bevor wir da etwas tiefer drauf eingehen, nochmal einen Überblick darüber geben? Also wieso sind beide so essentiell? Was machen diese Unternehmen überhaupt? Weil ich glaube, die meisten haben noch nicht einmal von denen gehört.
Ja, ASML, das ist ja, wenn man mal die Geschichte anguckt, die gehörte mal früher zum Philips-Konzern in den Niederlanden. Und dann hat irgendwann Philips gesagt, nee, das passt nicht mehr in unser Portfolio. Wir stoßen das ab Und dann fing das ganz klein an. Also man muss, wenn man heute überlegt, das ist eine, ich glaube, ist der europäisch, hat die höchste Marktkapitalisierung das Unternehmen in Europa, glaube ich, ASML. Ja, ist also das wertvollste Unternehmen Europas. Und damals wollte das Philips einfach, oh Gott, passt nicht mehr weg mit dem Zeug. Es ist schon irre. Und dann hat sich das also aber so entwickelt, dank Ingenieurskunst in den Niederlanden und ist jetzt absoluter Weltmarktführer. Da kommt niemand heran. Kein amerikanisches, kein taiwanesisches, kein koreanisches, vielleicht nur so ein bisschen Japaner, aber sie sind absolut führend. Und dann gibt es in dem benachbarten Belgien an der Universität Leuven auch ein Chip Design Institut mit auch ungefähr 5000 Mitarbeitern, das auch fast niemand kennt. Also man hat in Europa mit ASML und mit Löwen eigentlich zwei wirklich hervorragende Institutionen und trotzdem kriegen wir es in Europa nicht hin, eigene Chipproduktion hochzuziehen. Das heißt, wir müssen die Taiwanesen, die Koreaner bitten, dass sie nach Dresden oder Magdeburg kommen oder die Amerikaner. Also irgendwo verstehe ich das nicht, warum wir nicht eine eigene Chipproduktion hinkommen. Und da kommt ein interessanter Gedanke, den ich bei der Recherche des Buches, das war mir auch nicht so klar. Die Europäische Kommission hatte schon mal im Jahre 2013 die Idee, praktisch nach dem Modell Airbus, wir bauen eine Chipproduktion mit. Wir haben ja ASML, wir haben die Belgier mit den Löwen, wir haben ein paar Unternehmen, Infineon und so. Wir schließen uns alle mit diesem Know-how zusammen und bauen quasi so à la Modell Airbus ein europäisches Chip-Unternehmen. Es hat nicht geklappt. Würden heute viel, viel besser dastehen in der Chip, wenn wir damals diese Pläne von der EU-Kommission umgesetzt hätten.
Ja, es hat sich im Nirvana verlaufen, hast du so schön geschrieben, wie so vieles in der EU.
Das wurde einfach nicht weiter verfolgt. Ich verstehe es nicht.
Ja, da werden wir gleich nochmal darauf zu sprechen kommen. Ich möchte mit dir jetzt gerne nochmal Bilanz ziehen zu diesem US-Embargo mit Hinblick auch auf ASML unter anderem, die ja es geschafft haben, tatsächlich den Export von EUVs, DUVs nach China zu stoppen. Wenn man jetzt aber mal Bilanz sieht mit Hinblick auf Huawei, wir haben es ja eingangs besprochen, man hat 16 Jahre eigentlich schon diesen Plan in der Schublade gehabt. Man hat jetzt klare Ziele bis 2031. Also war diese Strategie der Amerikaner, wenn man jetzt mal Bilanz sieht, war das wirklich erfolgreich oder hat man sich da doch eher mehr mit selbst geschadet?
Ich glaube, es war kontraproduktiv, weil man praktisch China dazu angezettelt hat, noch innovativer sein, noch mehr Geld in die Produktion oder in die Forschung, auch bei Chips, zu tun. Und deswegen ist diese Strategie nicht aufgegangen. Und das ist ja auch bei vielen anderen Dingen. Wenn all diese Restriktionen, die die Amerikaner machen, die auch die Europäer dann oft hinterher auch noch mitmachen, zwingt die Chinesen noch schneller zu werden, noch innovativer zu werden, noch mehr Geld in F&E zu stecken. Also deswegen, es gibt ja Untersuchungen, wie überhaupt so Handelsrestriktionen wirken. Die meisten wirken wirklich nicht.
Ja, was auch super interessant ist, das hast du ja auch beschrieben, wie diese ganze Industrie, also so einfach auch in der Regel gar nicht ist, dass ja auch ASML unter anderem wieder abhängig ist von chinesischen Rohstoffen und seltenen Erden, also Gallium und Germanium, hast du erwähnt, spielen eine essentielle Rolle in der Chipindustrie. China weltweit der größte Produzent bei beidem, bei Gallium bei 86% der Weltproduktion. Kannst du das vielleicht noch mal ein bisschen näher erläutern? Also, welchen Vorteil hat China hier im Hinblick auf die seltenen Erden?
Also es ist total interessant. Das ist auch wieder so ein Punkt, wo man sieht, dass die Chinesen sehr früh angefangen haben, strategisch zu denken. Also offensichtlich hat schon Deng Xiaoping, also der praktisch die Reform- und Öffnungspolitik nach Ende der 70er Jahre eingeleitet hat, schon damals oder in den 80er Jahren erkannt, dass seltene Erden ein wichtiger Rohstoff sind oder wichtige Rohstoffe sind. Und damals schon gesagt, zumindest wird das so überliefert, der Nahe Osten hat Öl, wir haben seltene Erden. Wobei viele der seltenen Erden ja gar nicht in China abgebaut werden, sondern auf der ganzen Welt, ob in Afrika, Lateinamerika oder so, eingekauft werden. Aber sie werden in China verarbeitet. Das ist ganz wichtig. Also es ist nicht so, wie viele denken, da in China ist voll von seltenen Erden. Nein, aber sie kaufen die überall ein, haben selber natürlich auch, aber sie haben die Verarbeitungskapazität von seltenen Erden, was mittlerweile dieses Know-how uns verloren gegangen ist im Westen, in Europa, in den USA und auch in Australien, dass wir uns wieder mühsam erarbeiten müssen, dieses Know-how. Also sie haben da und ein ganz großes Pfand und Trumpf in der Hand, um andere Länder, man kann jetzt bösartig sagen, zu erpressen oder auf Restriktionen von der anderen Seite mit Gegenrestriktionen zu reagieren. Und da sind die seltenen Erden das beste Mittel für China.
Was sind denn die konkreten negativen Konsequenzen dieser enormen Abhängigkeit Europas? Also man versucht ja seit Jahrzehnten immer wieder ein bisschen unabhängiger zu werden in der Chipproduktion, Chip Act etc. Bis dato hat ja nicht so wirklich richtig Anklang gefunden. Du hast von diesem Airbus-Plan für Chips gesprochen. Aber was sind die negativen Konsequenzen überhaupt für Europa, wenn man sich in einer derart gigantischen Abhängigkeit befindet zu China und natürlich auch zu Taiwan?
Naja, wir sind jetzt, wenn die Zahlen im Moment, die aktuellen Zahlen sind, dass 10% der seltenen Erden machen wir in Europa. Und das heißt, wir sind zu 90% abhängig von China, überwiegend von China. Und diese Abhängigkeit wird sich in den nächsten Jahren vielleicht ein Stück weit reduzieren. Aber alle Experten in diesem Bereich sagen, das wird Jahre, Jahrzehnte dauern, bis wir da unabhängiger werden. Wir sehen ja die Probleme, wenn wir hier irgendwo in Europa eine Mine finden oder wissen, da kann man seltene Erden abbauen, dann gibt es Proteste von der Bevölkerung und es geht nicht so schnell, wie wir das erhoffen. Dann heißt es wieder, naja, Recycling ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja, auch gut, aber das kann alles nicht praktisch unsere Abhängigkeit von China in dem Maße reduzieren. Und deswegen müssen wir ein Stück weit mit China zusammenarbeiten. Es führt kein anderer Weg vorbei, weil das Erpressungspotenzial von China ist da bei seltenen Erden. Das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt. Wir können De-Risking und all diese Strategien, das ist okay, schön und gut, aber wir sind in diesem Bereich auch in den nächsten Jahren noch von China abhängig, ob es uns gefällt oder nicht.
Ja, du siehst ja jetzt auch seit über 50 Jahren die Unterschiede volkswirtschaftlich, politisch in China und Deutschland und Europa. Hast du Erklärungen dafür? Also woran scheitern diese Bemühungen, die man ja da doch immer wieder anstellt, hier in Europa? Also was ist die Keimzelle dieser Probleme? Und gibt es vielleicht auch noch Chancen, die du siehst in dem Bereich? Aber was sind die Erklärungen, die du dafür hast, und die du dir über die letzten Jahrzehnte vielleicht auch so erschließen konntest?
Ich denke, ein ganz wesentlicher Unterschied ist zwischen China und sagen wir, dem Westen, den westlichen Demokratien. Wir denken nicht strategisch genug. Das hat natürlich auch was mit dem politischen System zu tun. Ich meine, wir sind Demokratien, wo alle 4 oder 5 Jahre gewählt wird und wir denken eher in diesen kurz- oder mittelfristigen Zeiträumen. Und China denkt in ganz anderen Zeiträumen. Die Frage und hat deswegen auch ganz andere Strategiehorizonte. Du hast vorher Made in China 2025 angesprochen. Das vor 10 Jahren, das Programm wurde dann erstellt. Also das ist, finde ich, ein ganz wichtiger Unterschied. Und dieses strategische, langfristige Denken. Ich frage mich immer, kann man auch in Demokratien oder sollte man auch in Demokratien strategisch langfristig denken? Ist das überhaupt möglich angesichts dieses ewigen Wahlmodus alle 4 Jahre oder so? Ich glaube, das ist schon ein wichtiger Grund, warum wir da eben nicht so konsequent sind wie die Chinesen. Aber andererseits, es kann doch nicht sein, dass wir in Europa nicht strategisch denken können aufgrund dessen.
Ja, definitiv. Und was man uns ja dann oft zugute hält, dass wir tatsächlich stark in der Grundlagenforschung sind, was sicherlich auch stimmt. Doch du hast dem auch noch ein ganzes Kapitel gewidmet in deinem Buch. Also der Bereich Patente, die mittlerweile auch aus China kommen, wo sich erstmal die Frage stellt, ist das wirklich noch so? Also sind wir wirklich noch Weltspitze in der Grundlagenforschung und was kommt hier mittlerweile auch aus China?
Also ich glaube schon, was du sagst, wir sind in der Grundlagenforschung in Europa, speziell auch in Deutschland, schon sehr stark. Wir haben ja die ganzen tollen Einrichtungen von Fraunhofer über Max Planck, Helmholtz und so. Wir sind da schon gut aufgestellt. Aber unser Problem ist ja, dass wir es nicht schaffen, aus der Grundlagenforschung Produkte zu generieren. Ich bin jetzt seit 50 Jahren im Wirtschaftsjournalismus und es ist seit 50 Jahren das Problem, dass wir einfach das nicht hinkriegen, wirklich aus der Forschung heraus eben Produkte zu entwickeln, die marktfähig sind. Und es fehlt uns auch irgendwo dieser Entrepreneurial Spirit, den wir nicht haben. Das ist ein Grund. Es hat sich gebessert in letzter Zeit, das müssen, glaube ich, sagen. Aber wir haben nicht diesen Entrepreneurial Spirit, den die Amerikaner haben, den aber auch in ähnlicher Weise die Chinesen haben. Der fehlt bei uns. Und zweiter Punkt ist natürlich, uns fehlt auch das Geld. Wir haben auch nicht, obwohl sich da auch einiges verbessert hat mit Venture Capital und Private Equity, aber viel unseres Kapitals von reichen Leuten wird in den Amerika angelegt und nicht in Europa. Wir müssten dieses Geld wieder eigentlich zurückholen, sagen, Leute, investiert in europäische, in deutsche Startups und nicht in amerikanische Startups. Das hat aber auch dann wieder mit Europa zu tun. Wir brauchen eine Kapitalmarktunion, wo wir da all solche Dinge.
Ja, absolut. Und wenn dann Venture Capital in Europa fließt, dann meistens ja auch aus den USA, vielleicht noch aus UK, oder im Zweifel auch aus China. Da scheitert es dann meistens auch schon, wenn man denn noch Tech-Unternehmen hier aufbaut. Davon kenne ich eben auch einige, bei denen das genauso, passiert ist im KI-Bereich. Und mich interessiert jetzt nochmal, weil du ja auch sagst, 50 Jahre beschäftigst du dich jetzt mit diesen Themen, so deine ganz persönlichen Eindrücke, also von diesem Aufstieg Chinas, von der Werkbank der Welt bis hin, ja, jetzt zu einem Land, bei dem man sagen muss, von dem können wir jetzt noch mal was lernen. Also zunächst noch mal die Frage, auch so vor 40, über 40 Jahren, was hat dich überhaupt begeistert, dich mit diesem Thema zu beschäftigen, als die Situation ja durchaus noch anders aussah? Und was waren so die größten Überraschungen, die du erlebt hast in den letzten Jahrzehnten?
Wie gesagt, ich bin vor 40 Jahren, 1986, zum ersten Mal in China gewesen. Damals fürs Manager-Magazin, für das ich ja 35 Jahre lang gearbeitet habe. Und es war natürlich ein völlig anderes Land als heute, logischerweise und so. Aber es hat mich schon fasziniert. Es hat mich fasziniert, weil es einfach so fremd war für mich in so vielen Bereichen von Sprache, von Kultur, von Essen. Also es war. Ich wollte dann immer mehr wissen über China. Es hat mich fasziniert. Ich bin immer dabei geblieben und wollte dann, ich habe mich immer mehr informiert, immer mehr, bin oft hingefahren, immer wieder hingefahren und so, immer wieder drüber geschrieben. Und damals, Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, konnte ja kein Mensch ahnen, was da aus diesem China wird. Ich glaube auch nicht, dass die chinesische Führung damals wusste, dass das in 30 Jahren so dastehen werden, wie sie heute dastehen. Aber es hat mich fasziniert und ich bin dabei geblieben. Und ich sage jetzt immer, ich bin so froh, dass ich diese Entwicklung dieses Landes mit eigenen Augen sehen konnte. Das ist für mich quasi Weltgeschichte live miterleben zu dürfen. Also, das betrachte ich als Privileg. Und warum ist China so erfolgreich? Ja, weil es natürlich auch eine hungrige Gesellschaft war lange. Ich bin ja in den 50er Jahren geboren und ich stelle dann oft so Vergleiche an. 50er Jahre Deutschland, auch 60er Jahre, so eine Aufbruchsstimmung. Wir müssen wieder raus aus dem tiefen Tal. Und da waren wir auch innovativ in diesen Jahren. Es sind viele interessante Unternehmen entstanden. Und in etwa ist so diese Entwicklung auch in China gewesen, mit einer Zeitverzögerung von 40, 50 Jahren im Vergleich zu Deutschland. Wir sind jetzt eine satte Gesellschaft geworden, was man uns nicht vorwerfen kann. So sind die Entwicklungsphasen nun mal. Aber China ist nach wie vor immer noch in einer hungrigen Phase.
Ja, was vielen ja auch gar nicht so klar ist, dass China ja schon gut 1000 Jahre vor dem Westen die produktivste Wirtschaftsmacht der Welt war. Also Xi referenziert das ja selbst immer wieder, diese Tang-Ära beispielsweise, das berühmte goldene Zeitalter Chinas. Allein das ist natürlich ein Thema nochmal für einen ganz eigenen Podcast. Aber mich interessiert, was sollte Europa daraus lernen? Weil man hat ja oft das Gefühl, nur weil man jetzt im Wohlstand lebt und das Leben als Wirtschaftsnation erkennt, so geht es den meisten heutzutage, wird es immer so bleiben. Und ich glaube, da ist der Blick auf China eben auch nochmal sehr interessant, vor allem in die chinesische Geschichte. Also, dass man ja auch ab industrieller Revolution im Kern dieses Jahrhundert der Demütigung, der Schande, wie es ja dann häufig genannt wird, erst. Seitdem gab es ja dann überhaupt diesen Abfall und vorher war es ja tausende Jahre, kann man ja schon sagen, wirklich auch Wirtschaftsmacht, dieses Land.
Ja, das ist den wenigsten bekannt, dass China mal wirklich die innovativste Nation der Welt war. Ist aber allerdings schon lange her, deswegen die heute leben und wissen das sowieso nicht. Ja. Und es sei denn, man hat sich informiert oder gelesen. Aber man hat ja immer dort gegangen, naja, China, die machen ja die billigen Produkte, billige Schuhe, Spielwaren, Klamotten und billige Elektroartikel. Das war, aber das war vor 20, 25, 30 Jahren. Und jetzt sind wir natürlich, nachdem sie sehen, dass sie dann eben auch hochwertige Produkte herstellen können, gute Autos, gute Maschinen, genau die Bereiche, in denen Deutschland sehr stark war. Jetzt kommt plötzlich, oh Gott, die schaffen das ja auch jetzt, uns mit auf unserem Niveau Produkte herzustellen. Und jetzt versuchen wir uns eher abzuschotten dann gegenüber China, nachdem wir jahrelang davon profitiert haben. Wir müssen eigentlich von China mittlerweile lernen. Das ist natürlich für viele ein ganz schlimmer Gedanke, nachdem man vorher ja immer gesagt hat, die Chinesen kopieren uns. Und jetzt plötzlich, oh, wir müssen ja von den Kopierern lernen. Also praktisch ein Reversed Copying sozusagen. Das ist ganz schwer in den Köpfen reinzubringen, weil das ja unser Gefühl der Überlegenheit also nicht mehr da ist. Ne?
Ich glaube nicht, dass die normale Person mitbekommen hat, was gerade passiert ist und wie dramatisch es war. Das sagt Andrew Kapathy, Mitgründer von OpenAI und Erfinder des Begriffs Vibe Coding, denn seit Ende 2025 kann buchstäblich jeder ganze Apps und Automatisierungen bauen, ohne eine einzige Zeile Code selbst zu schreiben. Und trotzdem haben die wenigsten begriffen, dass Agentic Coding damit zum neuen wichtigsten Skill geworden ist, denn wer Agentic Coding beherrscht, löst damit plötzlich jede andere Aufgabe am Computer 10 bis 100 Mal schneller als alle anderen. Doch das Problem ist, dass die wenigsten wissen, worauf es wirklich ankommt, damit am Ende eine echte App dabei entsteht. Und daher arbeiten die meisten immer noch wie vor 2 Jahren mit ChatGPT als etwas besseres Google. Schließlich hat es ihnen ja auch niemand beigebracht. Genau deshalb zeige ich dir im nächsten kostenlosen Live-Workshop zum Thema Agentic Coding, wie du auch ohne Vorkenntnisse von der bloßen Idee zur fertigen App kommst und welche Tools du dafür wirklich brauchst. Sichere dir jetzt also deinen Platz 100% kostenfrei unter kilernen.de/agenticcodingworkshop oder direkt über den Link in der Videobeschreibung und damit zurück ins Video. Du hast mal eine ganz interessante Anekdote gebracht, Geschichte, diese Arroganz, die auch China hatte, also zu Beginn der industriellen Revolution, Ende 18. Jahrhundert, dass man auch dort diese Arroganz dann in China gespürt hat. Kannst du das vielleicht noch mal näher erläutern? Also kannst du das vielleicht noch mal wiedergeben? Also das ist genau das, was wir jetzt hierzulande erleben und auch erlebt haben jetzt die letzten Jahre, diese Arroganz, dass das im Wesentlichen auch die Wurzel des Übels war für dieses Jahrhundert der Demütigung in China.
Zu Ende des 18. Jahrhunderts, als im Westen, also eigentlich in Großbritannien dann oder in England damals, die industrielle Revolution anfing, schickte der englische König eine Delegation nach Peking, um versuchen, den Chinesen also so eine Art diplomatische Beziehungen aufzubauen oder mit Chinesen ins Geschäft zu kommen oder einfach Beziehungen aufzubauen. Und dann ist nach monatelanger Reise ist der Gesandte mit seiner Mannschaft dort angekommen, musste dann wochenlang warten, bis er überhaupt eine Audienz im Kaiserhaus bekommt. Und dann wurde er ganz rüde abgestraft. Also wir brauchen eure Produkte aus Europa oder aus England brauchen nicht. Du kannst wieder gehen. Also das ist so ein Sinnbild für die Arroganz der Chinesen. Die dachten dann wirklich, wir sind die Besten in dieser Welt. Aufgrund der Erfahrung, die sie natürlich die letzten Jahrhunderte hatten, aber völlig verkannt, was im Rest der Welt dann passiert ist, nämlich dann eben die industrielle Revolution in Großbritannien. Und das haben sie schlicht und einfach, wenn man das mal so salopp sagen will, verpennt und waren dann völlig überrascht, dass sie dann in den Kriegen im 19. Jahrhundert, in den Opiumkriegen mit den Engländern, dann gar waffenmäßig überhaupt nicht mithalten konnten und vernichtend geschlagen wurden. Und dieser Zustand, der ist ja 100 Jahre, da hat praktisch bis 1949 angehalten. Und das ist auch mit ein Grund, warum China jetzt, sagen wir, wieder dagegen hat. Wir wollen wieder zu dem zurück, was wir vor 1800 gewesen sind.
Ja, das ist eben auch eine sehr große Stärke, die ich eben in China sehe. Also, dass man sich seiner eigenen Geschichte durchaus sehr bewusst ist und diese eben auch wiederum als Zielbild, als Leitbild nimmt, sei es selbst die goldene Ära, die ja wirklich schon ewig zurückliegt, aber selbst über die spricht man eben immer wieder und sagt, hey, wir waren mal groß und dort müssen wir jetzt wieder hin, ne?
Und das ist eben nicht nur das Denken der Führung oder so, sondern das ist auch in der Bevölkerung verankert, dieses Denken. Das muss nicht von oben befohlen werden, dass ihr so denken müsst oder nationalistisch sein müsst.
Nochmal zum Thema Huawei. Du hattest eine ganz interessante Geschichte erzählt am Rande des heutigen Gesprächs, und zwar dieses Forschungszentrum in Shenzhen hast du beschrieben, bei dem du selbst vor Ort warst. Kannst du das nochmal näher erläutern? Weil ich glaube, das ist auch super sinnbildlich für den Fortschritt und natürlich auch das, was in der Forschung passiert, wie weit man denkt. Also was hast du dort vor Ort erlebt?
Also ich bin da hingefahren, also zu 20 Kilometer von Shenzhen entfernt. Und da kommt man da an und denkt, man träumt oder man ist alkoholisiert, aber war nicht an dem Morgen. Man kommt da also hin und sieht da irgendwie Nachbauten von europäischen Städten, wirklich gut nachgebaut, an einem idyllischen See alles gelegen. Und zwischen diesen Gebäuden fahren Züge der Schweizer. Diese roten Züge der Schweizer Bahn, die da durch die Berge in Zermatt oder sonst was fahren, fahren da hin und her zwischen diesen Gebäuden. Und in diesen Gebäuden arbeiten Forscher und Entwickler von Huawei. Und es sind insgesamt 25.000, die dort arbeiten. Also es ist so irre. Und es ist nur eines von mehreren großen Forschungszentren von Huawei. Auch in Shanghai gibt es ähnliche. Aber diese Nachbauten der Europäer, das ist nur in Dongguan, also bei Shenzhen. Und warum hat er das gemacht? Das sagen natürlich jetzt viele, ach guck mal, jetzt kopiert er auch schon die Häuser und Gebäude von Universitäten in Europa und so. Sie können also doch nur kopieren. Und dann sagt aber der Herr Ren, nein, nein, ich wollte nichts kopieren aus Europa. Das ist für mich praktisch auch ein Beweis oder ein, ich will damit zeigen, wie stark die Europäer war. Und das ist eigentlich auch eine Hommage an die europäische Universitätslandschaft, an das europäische Wissen. Das ist seine Begründung. Ich kann nicht sagen, ob es ernst gemeint ist oder nicht, aber ich kann das durchaus vorstellen. Ja.
Ja, und die Betonung liegt ja hier auch auf der Vergangenheitsform, auf dem Warten.
Weil das sind ja alles Universitäten aus dem 13., 14., 15. Jahrhundert, wirklich diese ganz alten europäischen Universitätsstädte, die er dann nachgebaut hat.
Ja, ein ganz elementarer Grund für all das ist ja auch ist die Frage, wer übernimmt denn eigentlich die Verantwortung in der Regierung? Und du beschreibst auch einen ganz zentralen Unterschied, auch einen eigenen Kapitel, und zwar zwischen dem Westen und China, dass der Westen von Juristen regiert wird und China von Ingenieuren. Kannst du das noch mal näher erläutern?
Ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja, die Europäer und auch die Amerikaner werden von Juristen, also in der Politik sind überwiegend Juristen, in China sind es Techniker, Ingenieure. Also im Politbüro, das 24 Leute, alles nur Männer, und derzeit umfasst sind ein Drittel Ingenieure. Atom, auch im Militärbereich, Luftfahrt, Raumfahrt. Wir wissen genau, wie viel, ich glaube nicht, dass ein einziger Ingenieur, aber ich bin jetzt überfragt, in der deutschen Regierung sind. Aber natürlich denken die anders, ticken die anders als Juristen. Und ich glaube, das ist auch schon ein großer Unterschied zwischen China in der Führung und im Westen. Es gibt ein ganz aktuelles Buch eines Amerikaners mit chinesischem Background, der in China geboren ist, den Wang, der hat genau dieses Buch, auch dieses Buch geschrieben und hat die Amerikaner gesagt, ist eine Lawless Society und China ist eine Engineering Society. Also das, ich glaube, das sagt viel aus über die Politik, die dann auch betrieben wird. Du machst, wenn du so eine stark ingenieurdominierte Führung hast, eine andere Politik, als wenn du von Juristen dominiert wirst, wie in den USA oder mit Abstrichen in Europa.
Ja, insbesondere im Hinblick auf die Entscheidungen, welche Schlüsseltechnologien werden gefördert, all das kann ja viel besser bewertet werden. Man sieht es ja in der Chipindustrie unter anderem. Darüber haben wir eingehend gesprochen, um da auf das Thema vielleicht nochmal abschließend zurückzukommen. Für wie wahrscheinlich hältst du das alles denn jetzt? Also man muss natürlich auch, dann wird dann häufig gesagt, es steckt natürlich auch Marketing dahinter, hinter Aussagen wie den von Huawei. Und Jensen Huang redet das natürlich auch sehr gerne klein, was dort passiert, und sagt, man liegt trotzdem noch Jahrzehnte zurück. Also wie ernst zu nehmen ist das wirklich, was da jetzt im Chip-Bereich auf dem chinesischen Festland entsteht? Weil wir haben ja darüber gesprochen, im Kern ist das die Schlüsseltechnologie, die eigentlich alles andere beflügelt und bestimmt, sei es KI, sei es Robotik, sei es ja, im Kern alles. Also wie wahrscheinlich ist das wirklich, und welchen Zeithorizont siehst du hier?
Ja, bei Huawei jetzt mit dieser neuen Chip-Technologie habe ich ja schon gesagt, wenn Huawei das so öffentlich verkündet, glaube ich schon, dass sie viel weiter sind, als sie es gesagt haben. Sonst würden sie gar nicht an die Öffentlichkeit. Also so ist die, finde ich, das Denken bei Huawei. Man ist eher zurückhaltend, aber wenn man dann was hat, dann verkündet man das. Aber deswegen glaube ich schon, wenn sie an die Öffentlichkeit gehen, dass sie genau wissen, dass sie das, was sie sagen, auch mehr oder weniger einhalten können. Deswegen halte ich das schon für sehr realistisch, was ihre Pläne da anbetrifft, dass sie vielleicht bis 2031 auf diesem Niveau sein werden, wie es dann TSMC schon auch sein wird oder schon ist.
Ja, das ist ja auch das Beeindruckende, auch ein ganz wesentlicher Unterschied, den man gedanklich hinbekommen muss, dass man eben in China erst im Hintergrund baut, wie Huawei 16 Jahre lang, und dann, wenn der Zeitpunkt gekommen ist, dann redet man erst darüber. Und speziell in den USA ist ja oftmals andersherum. Erst werden all die Dinge verkündet und dann baut man, ne? Wie man es jetzt bei den Data Center Build-out beispielsweise auch sieht. Vielleicht nochmal im Hinblick auf die anderen großen Technologien, Robotik beispielsweise, hast du vielleicht hier nochmal einen Überblick. Was kommt da auf uns zu? Was passiert da gerade in China? Womit muss man da jetzt noch in den nächsten Jahren rechnen?
Also Robotik ist natürlich das ganz, ganz, ganz große Thema in den letzten, ja, einem Jahr, letzten Monaten. Überall dann in der großen Neujahrsgala im Fernsehen, wo tanzende Roboter und boxende Roboter, überall sieht man Roboter. Es ist also auch vor allem Humanoide, die da überall rum, ja, im wahrsten Sinne des Wortes tanzen. Also es ist ein Megathema, es ist ja vielleicht ein bisschen arg gehypt oder so, aber wenn man mal sieht, wie viele Industrieroboter es in China schon gibt und wie viel im Vergleich zu anderen Ländern, dann ist China das Land mit den meisten Industrierobotern, die in den Fabriken. Es gibt schon die Dark Factories, wo praktisch gar niemand, gar keine Menschen mehr arbeiten, sondern nur noch Roboter. Zum Beispiel bei Xiaomi in der Autoproduktion. Da gibt es eine berühmte Fabrik da in Peking, Dark Factory. Und also man ist da schon relativ weit, auch in der industriellen Anwendung von Robotern. Was man natürlich auch machen muss, aus ganz einfachen demografischen Gründen. Wir reden ja alle von der Ein-Kind-Politik, die Folgen der Ein-Kind-Politik, dass die Bevölkerung zurückgehen wird und damit natürlich auch die arbeitende Bevölkerung. Und da fängt China natürlich schon an, dann eben viel stärker Industrieroboter einzusetzen, um diesen Verlust an Bevölkerung sozusagen zu kompensieren. Also Robotik ist ein ganz, ganz großes Thema. Und wenn man dann so die Rankings anguckt von Robotikunternehmen, wer ist da vorne weltweit? Das sind die Amerikaner und das sind viele Chinesen dabei. Und dann gibt es dann noch ein Unternehmen aus Deutschland, aus Metzingen, das dann noch so ein bisschen weit hinten auch auftaucht. Aber es ist auch in diesem Bereich wieder ein Wettstreit zwischen China und den USA.
Ja, und das ist ja auch ein Problem. Du hast es erwähnt, der demografische Wandel, der ja auch Deutschland hart treffen wird. Und ich glaube, in China gibt es schon ein viel größeres Bewusstsein dafür. Also ich meine, die Überalterung in Deutschland liegt auch bei 1,3 bis 1,4. In China ist es 1. Der Unterschied ist jetzt auch nicht allzu groß. Und mich interessiert deine nüchterne, abschließende Bilanz, die du hier ziehst. Also wie wird sich das weiterentwickeln hierzulande? Also wenn wir diese Abhängigkeit in der Chipindustrie haben, bei wesentlichen Technologien wie der Robotik nur ganz peripher mitspielen, wir das Problem der Überalterung nicht allzu ernst nehmen, scheinbar von dem, was ich sehe. Was ist deine abschließende Bilanz dazu? Also hast du hier noch Hoffnung, oder wie nimmst du das wahr?
Ich bin leider ziemlich pessimistisch. Das kommt auch im Buch rüber. Ich sehe es wirklich nur als einen Wettkampf zwischen China und USA, wo Europa, ich rede für Europa, immer mehr abgehängt wird. Ja, ich will ja nicht jetzt unbedingt so ganz pessimistisch rausgehen aus diesem Gespräch, aber es ist auch nicht so, dass die Erkenntnis fehlen würde, dass wir da stehen, wo wir stehen. Es gibt für mich ganz zwei tolle oder vor allem einen tollen Bericht von Mario Draghi, dem ehemaligen Präsidenten der Europäischen Zentralbank und italienischer Premierminister, der hat vor 2 Jahren ein Riesenwerk geliefert, hunderte von Seiten stark über die Wettbewerbsfähigkeit Europas oder wie wir wieder wettbewerbsfähiger werden. Also die Erkenntnisse da, wir haben kein Erkenntnisproblem, wir haben ein Umsetzungsproblem. Und das fängt bei der EU an und es fängt aber auch bei den Nationalstaaten an. Wir halten uns immer noch für zu stark oder für toll, wenn ich da teilweise dieses Schulterklopfen, was wir für eine, wie innovativ wir hier in Europa sind oder so, das sind wir nicht mehr. Und da muss das mal nachgedacht, wie wir da wieder wettbewerbsfähiger werden. Und Draghi hat in seinem Bericht schon viele Dinge darauf hingewiesen, und wie man das schaffen könnte. Aber nach 2 Jahren Draghi-Bericht ist so viel nicht passiert, meiner Meinung nach.
Ja, und es fängt ja auch bei den Unternehmen an. Also auch da ist es bisweilen noch nicht angekommen, in welcher Lage man sich befindet. Also das, was ich immer wieder sehe, wir sprechen auch mit 100 mittelständischen Unternehmen oftmals, es wird schon wieder vorbeigehen mit dem chinesischen Exportdruck und makroökonomische Lage. Bald ist eh alles wieder so wie früher. Man hat noch gute Reserven, auf denen man sich irgendwie ausruhen kann. Also das muss man ja auch mal sagen, dass auch bei den Unternehmen selbst Digitalisierung, KI an vielen Stellen noch verschlafen wird. Und dieser Handlungsdruck, den nehme ich auch dort nicht überall wahr.
Ja, man sieht es ja jetzt, also vielleicht ist das auch nochmal so ein Weckruf, dass jetzt praktisch unsere zwei Paradebranchen, Auto und Maschinenbau, unter Druck kommen, auch von den Chinesen. Dass das vielleicht so nochmal bei manchen so ein Aha, okay, oh ja, ist so schlimm, die sind ja gar nicht so schlecht, wie wir denken. Und wir müssen, früher sagte man immer, wenn ich vor 20 Jahren, 10 Jahren in China unterwegs war, dann, naja, wir müssen einfach besser und innovativer sein als die Chinesen, war dann immer so das Mantra der Manager. Ja, okay. Und das ist aber, müsste man heute eigentlich auch sagen, wir müssen, obwohl es jetzt viel schwieriger fällt, besser sein oder innovativer sein als die Chinesen.
Ja, absolut. Also wirklich höchst interessante Einblicke. Wolfgang, danke dir erstmal für das Teilen. Schreibt super gerne nochmal in die Kommentare, welche Fragen ihr noch habt. Und die letzte Frage, die ich noch an dich habe, ist diese, und zwar unabhängig davon, wo die Technologien herkommen. Auf welche Durchbrüche freust du dich persönlich besonders? Also gibt es etwas, sei es im Bereich KI, Robotik, Gesundheit, was auch immer, worauf du dich freust, wovon du begeistert bist oder womit du schon rechnest in Zukunft, dass sich dein persönliches oder eben auch unser aller Leben verbessern würde.
Du hast gerade zwei Punkte gesagt, KI und Gesundheit. Und das ist für mich, glaube ich, also ich gehöre jetzt nicht zu denen, KI, um Gottes Willen, alles schlimm oder was. Aber gerade die Kombination KI und Gesundheit, ich glaube, da kann man, obwohl ich da kein Experte bin, aber da kann man Durchbrüche erwarten, die vielleicht zum Wohle der Menschheit sehr zuträglich sind. Also da erwarte ich sehr viel und ich hoffe, dass das dann auch wirklich der Menschheit nützen wird.
Ja, absolut. Also wir werden laufend darüber berichten. Wolfgang, vielen Dank für die spannenden Einblicke und gerne bis zum nächsten Mal.
Danke auch.